Liebe Zuhörer, Sie hören den Mitternachtsruf, die tägliche Predigtsendung unseres Missionswerkes auf Radio Neue Hoffnung. Gleich spricht Norbert Lee zu Ihnen zum Thema Alles nur geheuchelt? Doch zuerst folgt noch die Schriftlesung aus Matthäus Kapitel 23, die Verse 13 bis 31, gelesen von Samuel Ziegler. Weiter hören wir noch das Lied Nimm du mich ganz hin. Danach wünschen wir Ihnen beim Hören dieser Botschaft des Herrn reichen Segen, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Matthäus 23, ab Vers 13 bis Vers 31. Wehe euch, ihr Gesetzeslehrer und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr verschließt den Menschen das Reich, in dem der Himmel regiert, denn ihr selbst geht nicht hinein. Und die, die hineinwollen, lasst ihr nicht hinein. Wehe euch, ihr Gesetzeslehrer und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr reist über Land und Meer, um einen einzigen Menschen für euren Glauben zu gewinnen. Und wenn ihr ihn gewonnen habt, dann macht ihr ihn zu einem Anwärter auf die Hölle, der doppelt so schlimm ist wie ihr. Wehe euch, ihr verblendeten Führer! Ihr sagt, wenn jemand beim Tempel schwört, muss er seinen Eid nicht halten. Wenn er aber beim Gold des Tempels schwört, ist er an den Eid gebunden. Ihr verblendeten Narren, was ist denn wichtiger, das Gold oder der Tempel, der das Gold erst heiligt? Ihr sagt auch, wenn jemand beim Altar schwört, muss er seinen Eid nicht halten. Wenn er aber beim Opfer auf dem Altar schwört, ist er an den Eid gebunden. Wie verblendet seid ihr nur! Was ist denn wichtiger, die Opfergabe oder der Altar, der das Opfer heiligt? Wer beim Altar schwört, schwört doch nicht nur beim Altar, sondern auch bei allem, was darauf liegt. Und wer beim Tempel schwört, schwört nicht nur beim Tempel, sondern auch bei dem, der darin wohnt. Und wer beim Himmel schwört, der schwört bei Gottes Thron und bei dem, der darauf sitzt. Wehe euch, ihr Gesetzeslehrer und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr gebt noch von Gartenminze, Dill und Kümmel den zehnten Teil. Lasst aber die wichtigsten Forderungen des Gesetzes außer Acht. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Das eine hättet ihr tun und das andere nicht lassen sollen. Ihr verblendeten Führer, die Mücke siebt ihr aus, aber das Kamel verschluckt ihr. Wehe euch, ihr Gesetzeslehrer und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr reinigt das Äußere von Becher und Schüssel, aber was ihr darin habt, zeigt eure Gier und Maßlosigkeit. Du blinder Pharisäer, wasch den Becher doch zuerst von innen aus, dann wird auch das Äußere rein sein. Wehe euch, ihr Gesetzeslehrer und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr seid wie weißgetünchte Gräber, von außen ansehnlich und von innen aber voller Totenknochen und allem möglichen Unrat. Von außen erscheint ihr den Menschen gerecht, von innen aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzeslosigkeit. Wehe euch, ihr Gesetzeslehrer und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr baut ja die Grabmäler für die Propheten und schmückt die Gräber der Gerechten. Und dann behauptet ihr noch, wenn wir zur Zeit unserer Vorfahren gelebt hätten, hätten wir niemals mitgemacht, als sie die Propheten ermordeten. Damit bestätigt ihr allerdings, dass ihr die Nachkommen der Prophetenmörder seid.
Thank you. alles nur geheuchelt? Das ist ja das Schöne bei kleinen Kindern, oder? Ist nicht immer bequem für die Erwachsenen. Aber so die kleinen Kinder, die sind so ungeheuchelt, so gerade raus. Die sagen manchmal Dinge, die sind für die Eltern peinlich. Ich erinnere mich an eine Begebenheit, da ist eine Mutter mit ihrem Kind, ich glaube mit einer Tochter, mit einer kleinen Tochter unterwegs. Und die Tochter, die hatte so die Angewohnheit, die war so unbefangen und die hat alle möglichen Menschen, groß und klein, alt und jung, angesprochen und manchmal mit peinlichen Bemerkungen oder irgendwelchen Fragen, also dass das der Mama nicht immer recht war. Und einmal, dann fuhren sie mit der Tram, also in Deutsch Straßenbahn, und da saßen sie da auf ihrem Sitz und dann kam eine Dame herein und die war ziemlich auffällig geschminkt, sagen wir mal. Bisschen pompös auch dementsprechend gekleidet. Und die Mutter sah schon auf ihre Tochter. Wie die Tochter diese Dame fixierte. Und die Mutter gibt der kleinen Tochter dann einen kleinen Schubs und sagt, du, hör mal, geh jetzt bloß nicht auf die Frau zu und stell da irgendwelche Fragen. Da können wir zu Hause drüber reden. Naja gut, die kamen an ihre Station, standen auf und stiegen aus. Und das kleine Mädchen blieb dann vor der Frau stehen und sagte ihr nur, und über dich, ne, unterhalten wir uns dann zu Hause. Ja, wie hat Jesus mal gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Ich glaube, das müssen wir alle immer wieder lernen irgendwo. Wir kennen alle Schlagwörter wie zwei Gesichter haben, Theater spielen, Doppelleben führen, all diese Dinge. Bei unserem Herrn Jesus war das ganz anders, bei ihm selbst als Persönlichkeit. Ich meine, er ist buchstäblich die Liebe gewesen und ist er immer noch, er lebt. Aber er hat die Wahrheit gesagt. Es ist insofern interessant, dass ein Kapitel vor Kapitel 23, also Matthäus Kapitel 22, ausgerechnet die Feinde Jesu, die ihn ja umbringen wollten, ihm etwas eingestehen. Und sie sagen ihm, das ist so, als müsste das sein. So als Einleitung für Kapitel 23, die Aussage der Feinde Jesu gegenüber. In Kapitel 22, Vers 16, sagen sie ihm, Lehrer, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und den Weg Gottes in Wahrheit lehrst und dich um niemanden kümmerst, denn du siehst nicht auf die Person des Menschen. Ja, das war Jesus. Ungeheuchelt, ungeschminkt, authentisch. Und ich meine, diese Rede, wenn Sie mal Kapitel 23 ganz durchlesen, ist ja eigentlich eine fantastische Rede. Aber was muss der für einen Mut gehabt haben, vor den höchsten religiösen Führern des jüdischen Volkes diese Wahrheiten offen auszusprechen? Es ist eigentlich eine ungeheuchelte Rede über die Heuchelei. Was war denn nun das Problem der damaligen religiösen Schicht? Ich sage tief, tief erschütternd, was hier passiert. Jesus konnte nämlich mit ihnen nicht mehr reden. Die hatten schon lange beschlossen, ihn umzubringen und verfolgten ihn. Das haben sie ja auch am Schluss geschafft. Und sie hatten schon lange begonnen, auch, ja, die Bibel sagt, die Sünde gegen den Heiligen Geist zu begehen, indem sie Jesus Belzebub nannten, also seine Taten legten sie auf Satan. Und darum konnte er mit ihnen nicht mehr reden. Und das Fatale, das Erschütternde ist, dass Jesus jetzt diese Aussagen in Matthäus Kapitel 23 abgewendet von den Schriftgelehrten und Pharisäern, obwohl die auch dabei standen und zuhörten. Aber er redet diese Rede zu dem einfachen Volk und zu seinen Jüngern. Einleitend, also Vers 1 von Matthäus Kapitel 23, da heißt es, dann redete Jesus zu den Volksmengen und zu seinen Jüngern und sagte, auf Moses Stuhl setzen sich die Schriftgelehrten und Pharisäern. Und dann kommt es, ja, wehe euch, ihr Heuchler und so weiter und so fort. Schriftgelehrte, was waren das für Leute? Das war im Ursprung war das eigentlich ganz gut. Das hat mal wirklich gut angefangen, gute Ansätze gehabt. Die sahen sich in ihrer Verantwortung dem Studium der Bibel gegenüber, damals dem Alten Testament, und der Auslegung. Das war ja nicht schlecht. Zum Beispiel Esra, ein großartiger Mann im Alten Testament, der war auch Schriftgelehrter, der dem Volk Gottes das Wort Gottes erklärte. Und die Pharisäer, die interpretierten die Heilige Schrift. Die sagten dem Volk, wie sie das anwenden und umsetzen müssen. Sie fügten dann aber noch mündliche Überlieferungen hinzu und erdachten sich auch noch weitere Vorschriften, damit die Gebote gehalten werden. Und das ist mit der Zeit ganz einfach entartet und es nahm eine Gott ungewollte Richtung ein. Das war nicht gut. Zum Beispiel, wie viele Sabbatgebote gibt es in der Bibel? 1. Aber die Pharisäer, die haben diesem einen Sabbatgebot damals 39 Gebote hinzugefügt. Und ich habe mal irgendwo gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, müsste man nochmal verifizieren, aber heute soll es 1000 geben. 1000 Zusatzgebote zum Sabbatgebot. Wie du ihn genau, wie viele Schritte du gehen darfst und so, was die Bibel also gar nicht sagt. Das waren eben die Pharisäer. Das wollte Gott doch nicht. Gott hat doch die Gebote dem Menschen gegeben, damit man miteinander leben kann, damit man bewahrt ist. Und die haben da sowas daraus gemacht. Etwas anderes, was mich sehr bewegt, das ist einfach die Tatsache, man kann ja so von sich überzeugt sein, ja? Von sich selbst und von seiner Religiosität. Das waren ja die Schriftgelehrten und die Gesetzeslehrer, die waren von ihrer Religiosität so überzeugt. Aber Gott nicht, Gott nicht. Ist erschreckend. Die lebten doch noch so fromm und meinten, sie sind doch die Echten. Und Jesus sagt ihnen genau das Gegenteil. Es bewegt mich. Was steht da? Der Samuel hat es gelesen, vielleicht nochmal zusammengefasst aus dem Text. Sie verlangten viel, taten aber selbst sehr wenig. Und was sie taten, das taten sie zum Schein vor dem Menschen. Sie wollten vor dem Menschen gut dastehen, angesehen sein. Sie waren voller Selbstsucht, voller Ehrsucht, voller Anerkennungssucht. Sogar im Äußerlichen, auf den Märkten. Sie saßen gerne vorne an, ihre Kleidung war dementsprechend. Sie hielten Scheingebete, nur um gesehen zu werden. Materieller Gewinn auf Kosten anderer war ihnen sehr wichtig. Die haben es sogar fertiggebracht, Witwen übers Ohr zu hauen. Wobei die Bibel gelehrt hat, dass man sich ganz besonders um Witwen und Waisen kümmern sollte. Die haben das Gegenteil eigentlich gemacht, in allem frommen Schein. Ihre Rituale und Traditionen, die sie hatten, waren so stark, aber sie hatten kein geistliches Niveau. Vor Gott jedenfalls nicht. Sie beobachteten die kleinsten Kleinigkeiten im Volk, aber das Wichtigste in ihrer Kälte und Härte taten sie nicht, Barmherzigkeit üben, Gerechtigkeit, Liebe, Treue. Sie achteten darauf, dass man auch den Zehnten gab vom Kümmel. Und Barmherzigkeit wurde bei ihnen ganz, ganz klein geschrieben. Ihr Kriterium und ihre Beurteilung, das waren ihre Maßstäbe. Nicht die Heilige Schrift, sondern ihre Kriterien, ihre Beurteilungen. Ich erinnere mich an einen unserer Verkündiger hier aus unserem Missionswerk. Der war mal irgendwo in Deutschland unterwegs in einer ziemlich strengen, streng ausgerichteten Gemeinde. Und die hatten dann so auch so zusatzfromme Gesetze und Vorschriften für die Gemeindeglieder. Es war ein bisschen extrem. Und er hat dann die Gemeindeleitung mal so darauf angesprochen und so. Und ihnen dann sogar dargelegt von der Bibel her, das, was ihr hier eigentlich verlangt von den Leuten, das ist ja unbiblisch. Und dann haben die gesagt, das interessiert uns nicht, was die Bibel dazu sagt. Wir haben unsere Vorschriften und die werden eingehalten. Auch wenn das unbiblisch ist. Muss man sich mal vorstellen. Also Jesus warnt eindringlich davor und es gibt ein ganz, ganz krasses Beispiel, das möchte ich jetzt mal so herausgreifen, der damaligen Art der Pharisäer und Schriftgelehrten, wie die wirklich heuchelten. Und das steht im Johannesevangelium Kapitel 18, Vers 28. Das war bei der Gefangennahme Jesu. Also man hatte Jesus gefangen genommen, man hatte ihn verhört, man wollte ihn weiter verhören und dann eben auch schlussendlich verurteilen. Gott sei Dank war das ja alles im Plan Gottes drin für unsere Erlösung, ja? Das noch so Böse des Menschen wandelt Gott dann doch noch, ohne die zu entschuldigen, aber er wandelt das dann doch noch so, dass es für alle Menschen zum Heil wird. Herrlich, unser Herr. Ja, aber zurück zu dieser Geschichte, da heißt es eben, sie führen nun Jesus von Kajaphas, das war der hohe Priester, in das Prätorium. Das Prätorium war der Sitz des Heiden Pontius Pilatus, dieses Römers. Vorher waren sie bei Kajaphas und da wurde Jesus verhört und jetzt wurde er da weggeführt in dieses Prätorium, in diesem Palast des Heiden Pontius Pilatus. Es war aber früh morgens und sie gingen nicht in das Prätorium hinein, in das sie Jesus führten, um sich nicht zu verunreinigen, sondern das Passa essen zu können. Das muss man sich mal vorstellen, dieser Widerspruch. Sie selber sagten sich, für uns Juden ist es verboten, einen heidnischen Platz zu besuchen. Das machen wir nicht. Wenn wir das machen, dann verunreinigen wir uns und dann können wir das Passa nicht halten. Aber Jesus, den reinsten Juden, den heiligsten Juden, den führen sie da rein. Den führen sie da rein. Und sie verlieren selber ihren Heiland und die Vergebung der Sünden. Jesus hatte ihnen mal gesagt, ihr werdet in euren Sünden sterben. Schrecklich, schrecklich. Und Martin Luther sagte einmal, die Bosheit ist ängstlich darauf bedacht, unter einem ehrenvollen Titel für Gerechtigkeit und Frömmigkeit gehalten zu werden. Aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, so in dem einen oder anderen Punkt sieht man auch sich selbst, oder? So kleine Ansätze manchmal, die man korrigieren muss. Oswald Chambers sagte mal, der größte Schwindler, der dir je begegnet ist, bist du selbst. Und das erinnerte mich an eine andere Geschichte. Da ist ein Mann in einem Autounfall verwickelt. Kein so ein schwerer Unfall, aber immerhin Autounfall. Und die Verursacherin war eine junge Dame. Und der Mann sagte jetzt, er habe fürchterliche Probleme mit seinem Arm und mit der Schulter und er kann das nicht mehr heben und er möchte möglichst viel Schadensersatz. Und es war ihm egal, er hat sich gute Rechtsanwälte genommen, es war ihm egal, die Frau hätte so viel zahlen müssen, dass sie ihr Haus verloren hätte. Es war ihm vollkommen egal, Hauptsache er kriegt seinen Schadensersatz. Und dann haben diese Rechtsanwälte, die haben dann auch die Frau ziemlich ins Kreuzfeuer genommen und so weiter und so fort. Und sie in ihrer Hilflosigkeit bekam dann aber auch einen Anwalt. Schlussendlich dann kam es da zum Gerichtsprozess und dann frug der Anwalt diesen Mann, der den Schadenersatz wollte, sagen Sie, können Sie uns mal zeigen, wie weit können Sie denn jetzt nach dem Unfall Ihren Arm noch heben? Und dann unter schmerzverzerrtem Gesicht, so, oh. Ah, sagt der Anwalt, oh, das ist aber schlimm. Ja, und wie war das denn vor dem Unfall? Wie konnten Sie ihn denn vor dem Unfall heben? Ja. Also, sagen wir mal so, also gewonnen hat er den Prozess nicht. Ne? Ja. Aber ich möchte jetzt mal vielleicht auf einige Dinge eingehen, mal sehen, wie weit wir kommen, in der wir vielleicht, ich, in Gefahr stehe, zu heucheln. Der erste Punkt wäre dann Beziehungen. Wir leben ja alle in Beziehungen. Und Fachkräfte schreiben, Heuchelei, Lügen, Halbwahrheiten, Vortäuschungen falscher Tatsachen sind der Beziehungskiller Nummer 1 in einer Beziehung. Römer 12, 9, die Liebe sei ungeheuchelt. Also die Liebe in sich ist ja immer ungeheuchelt. Aber wir sollen sie nicht geheuchelt anwenden. 1. Korinther 13, 6, die Liebe, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit, ungeheuchelt. Philipper 2, 3 bis 5 schreibt der Apostel, dass wir nicht aus Streitsucht oder aus eitlem Ruhm, Ruhmsucht etwas tun sollen, sondern in Demut und einer den anderen höher achten soll als sich selbst. Und dann heißt es, ein jeder nicht auf das Seine sehen, sondern ein jeder auch auf das des anderen. Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Ungeheuchelt, voller Liebe, aber auch voller Wahrheit. Unser Verhalten gegenüber unseren Mitmenschen, das ist für mich ein Punkt des Alltags. Wir stehen im Alltag, wir begegnen Menschen. In unserer Gemeinde, Jugendlichen, Älteren, auf der Straße, auf der Arbeit. Jesus sagt den Pharisäern, ihr Heuchler, denn ihr verschließt das Reich der Himmel vor den Menschen. Stellt euch das mal vor. Er hat ja auf der anderen Seite gesagt, ihr geht hin, ihr fahrt übers Meer, um einen Menschen zu einem Juden zu machen, zu einem Proselyten zu machen. Aber ihr wollt sie gar nicht fürs Himmelreich gewinnen. Ihr wollt sie nur für euch und für eure Sache gewinnen. Wissen Sie, worüber ich so froh bin? Dass wir in unserer Gemeinde hier, wir haben keine Mitglieder. Wer kommt, kommt. Wer nicht kommt, kommt nicht. Wer zu uns kommt, ist zu nichts verpflichtet. Also ich will jetzt nicht hier uns selber da beweihräuchern. Aber es ist so. Wir sagen, wenn du Christ bist oder auch nicht, du bist herzlich eingeladen, du kannst kommen, du darfst dazugehören, du darfst mitarbeiten. Wenn du Christ bist. Wir wollen die Menschen nicht gewinnen für uns, für den Mitternachtsruf, für die evangelische Gemeinde Mitternachtsruf. Wir wollen die Menschen gewinnen für Jesus. Wir wollen hier Gemeinschaft haben mit Jesus. Also man kann fromm sein und das Himmelreich den anderen verschließen. Ich schicke jetzt mal, das muss ich glaube ich vorausschicken, weil man wird immer falsch verstanden. Und dann gibt es wieder böse E-Mails. Natürlich müssen wir die ganze Wahrheit sagen. Dazu sind wir verpflichtet. Ich denke, das wird auch getan hier bei uns von der Kanzel. Wir müssen die ganze Wahrheit sagen, so wie die Bibel es im Kontext uns lehrt. Dabei dürfen wir auch nichts abschwächen oder liberal verheimlichen. Das wäre ja dann auch Heuchelei. Natürlich müssen wir Sünde auch Sünde nennen und auch die Konsequenzen aufführen. Wir dürfen das nicht schönreden. Ungeistliches soll nicht toleriert werden. Das schicke ich voraus, ja, dass wir uns da nicht falsch verstehen. Aber ich sage Ihnen, und ich habe es erlebt, und ich erlebe es, wenn man viel rumkommt, wie viele, zum Beispiel junge Leute, sind regelrecht mit frommen und richtenden Aussagen weggejagt worden. Ich kenne Gemeinden, die stehen eigentlich biblisch fundiert gut, aber durch ihre Traditionen und durch ihre Rechthabereien und durch ihre Strenge ohne Barmherzigkeit jagen sie viele weg und die Gemeinden sind ganz klein geworden. Ein paar alte Leute sitzen da noch und die lassen sich immer noch nicht korrigieren. Oder aus Familien. Immer mit Drohungen ohne Ende über die Hölle, über Gericht, über Strafe, mit Vorschriften, über Äußerlichkeiten. Und irgendwann stellt sie ihn ab. Ich sag, klar, wir sollen und wir wollen christlich, biblisch orientiert leben, das ist klar. Da muss man vielleicht auch mal auf den einen oder anderen zugehen, das ist auch klar. Aber nicht immer nur drohend, mahnend und irgend so gefühllos mit Härte. Und das gibt es. Sehen Sie, es sind nicht die Atheisten und die Kommunisten, die anderen das Himmelreich verschließen. Es sind oft fromm, belehrende, drohende Menschen, mit denen man selber nicht reden kann. Ich habe das oft erlebt. Ich habe oft erlebt, dass Menschen, die haben ihre Meinung und dann will man mit ihnen sprechen und dann will man ihnen, kann man nicht, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, kann man nicht. Aber Hand aufs Herz. Ja? Ich las kürzlich den Spruch, wir Christen sind die einzige Bibel, die heute noch von einer breiten Bevölkerungsschicht gelesen wird. Aber ich fürchte, wir sind die schlechteste Übersetzung. Es war interessant, ich war gestern am See. Ich war gestern Nachmittag, dann späterer Nachmittag. Und habe gesagt, jetzt nehme ich das Velo und jetzt Fahrrad in Deutsch. Ja. Und ich fahre mal an den See, da kann ich mich dann noch mal ruhig hinsetzen. Ich habe mein Skript mitgenommen und dann schaue ich mir das noch mal an. Eventuell kann ich da noch Bemerkungen machen und so. Und dann saß ich da unter einem Baum auf einer Bank, ein Tisch dann noch, Bank gegenüber. Da saßen zwei ältere Damen, Frauen, die sich unterhielten. Und ich saß auf der anderen Bank zum Wasser guckend und las so in meinem Manuskript. Und auf einmal fiel mir ein, ich wollte von irgendetwas ein Foto machen. Und dann stand ich auf, ließ mein Skript liegen auf der Bank, stellte da eine Dose mit zu trinken da drauf. Was da drin war, sag ich nicht. Und dann gehe ich zum See, mache ein Foto und komme zurück. Und da sitzen da zwei junge, also ein junges Pärchen mit einem Hund, ein Mops. Und da sah ich, da hatte die junge Frau mein Skript in der Hand und war das am Lesen. Und er dann, bisschen italienischen Einschlag, sind wohl ein Heiliger, wa? Ich sag, nee, also ich, das bin ich jetzt ganz und gar nicht eigentlich heilig. Aber beten Sie, beten doch wahrscheinlich. Oder? Ja, ich sag, das tue ich sehr gerne. Beten tue ich sehr gerne. Und glauben an Jesus Christus, das ist mir ganz, ganz wichtig. Und nachher haben wir noch geredet über alles Mögliche, dann auch noch über Israel und so weiter und so fort. Und da sagte die junge Frau, also hat er nicht das ganze Skript gelesen, so die erste Seite gerade mal, aber da sagte sie, der letzte Satz auf der ersten Seite, das stimmt. Da steht nämlich, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Und da gab sie mir recht. Und das ist wirklich so. Wissen Sie, ungezwungen. Ich bin mal in Berlin gewesen und da hatte ich auch dann Versammlungen. Da war ich bei einem alten Ehepaar und der Mann war sehr erfolgreich, ein ganzer wunderbarer Christ, der sehr viel für das Reich Gottes tat und der auch mehrere Bäckereien hatte und so weiter und so fort. Und bei denen habe ich übernachten dürfen und der leitete auch eine Gemeinde und der sagte mir dann, weißt du Norbert, das habe ich nie vergessen, die beste Heiligung ist die natürliche. Bleib natürlich, sei der du bist, wie Paulus es gesagt hat, ich bin der ich bin. Ich finde es immer so schlimm, wenn Menschen versuchen sich zu verstellen, wenn sie anders sein wollen, als sie wirklich sind. Und das fällt immer auf. Das fällt immer negativ auf. Ja, wie sieht es in unseren Gemeinden aus? In unserer Gemeinde, in unseren Kirchen ist ein weiterer Punkt, wo Heuchelei entstehen könnte. Jemand bringt es so auf den Punkt, ich lese das vor, kommt nicht von mir. Deshalb sollten wir uns davor hüten, zu einer Gemeinschaft von Eisheiligen zu werden. Der neben uns auf der Kirchenbank sitzt, soll nicht an Erfrierungserscheinungen leiden, weil um ihn herum nur Kälte ausgestrahlt wird. Wie schnell kann ein Mensch zu einem Eisheiligen im übertragenen Sinn werden? Dann nämlich, wenn er sich in seinem geistlichen Hochmut als fehlerlos betrachtet und auf seinen nächsten Stolz herunterblickt. Es kann einer so eisig sein in seiner eingebildeten Heiligkeit, dass der Nebenmann nicht nur kalte Füße bekommt, sondern der Kälteschock seine Seele gefrieren lässt. Und das war damals die Oberschicht der Pharisäer und Schriftgelehrten. Kalt und gefühllos. Man hatte Angst vor ihnen, war nur am Drohen. Es gibt auch christliche Tyrannen. Es gibt gesellschaftliche Tyrannen. Es gibt auch Tyrannen in der Familie, oder? Und da dachte ich an eine andere Geschichte, als ich mich vorbereitete. Es war auf einem Markt, irgendwo auf einem Markt. Da hatte ein Christ, der hatte einen eigenen Marktstand und nicht weit von ihm entfernt Eine andere Christin, die aus seiner Gemeinde kam, die hatte auch ihren Stand dort. Und eines Tages kommt der Christ mit anderen Christen aus der Gemeinde zu dem Stand dieser Frau und sagt ihr, du, Mary, ich glaube nicht, dass du bekehrt bist.
Wieso?
Ich glaube nicht, dass du Christin bist. Und ich habe hier meine Freunde mitgebracht, dass die für dich beten. Wenn du wirklich bekehrt wärst, würdest du mich nicht betrügen.
Und die Frau sagt, wie betrügen?
Ja, seit einigen Wochen beobachte ich, immer wenn ich bei dir Butter kaufe, ein Pfund Butter, da fehlen jedes Mal 20 Gramm. Und da sagt die Frau, ja. Ah, sagt sie, jetzt fällt mir ein. Stimmt, ich habe meine Gewichte, diese Pfundgewichte verlegt oder die Kinder haben damit gespielt und dann habe ich die nicht wieder gefunden und so. Und dann habe ich gedacht, ich nehme die Pfund-Zuckertüten, die ich bei dir gekauft habe. Und dann gleicht sich das ja sicher aus. Ja, großes Schweigen und ein beschämter Händler. Wo gibt es noch die Gefahr zu heucheln? In der Gemeinde, mit unseren Mitmenschen, ich denke auch in der Familie. Und zwar in einem ganz bestimmten Sinn. Ich habe mir lange überlegt, ob ich das sagen soll oder erzählen soll, aber ich mache es jetzt einfach mal. Will man nicht oft Ungutes mit Gutem vertuschen? Mir und meiner Frau ist das vor vielen Jahren, so passiert. Da gab es eine Zeit, an der einige unserer Töchter den christlichen Weg einfach nicht mehr gehen wollen. Wir haben gesagt, nein, natürlich sehr schmerzlich für Eltern. Sie waren verführt, sie waren verliebt, sie waren verdreht. Und dann ging es ab in die Welt. Peinlich, ja? Peinlich. Wie soll man sich jetzt als Eltern verhalten? Man will sie nicht zwingen. Das will man auch nicht. Sind alt genug, sie müssen sich selber entscheiden. Natürlich weiter beten, auch mit ihnen reden, aber das geht irgendwann dann auch nicht mehr. Was tun? Und dann bestand ja immer die Gefahr.
Was denken die anderen? Was denken die anderen?
Mensch, der Norbert, er ist ja Verkündiger oder Pastor oder war mal Missionar. Guck mal seine Kinder.
Mein Scheibenkleister.
Und da ist mir eingefallen, ich habe es erlebt bei anderen. Ich habe es erlebt bei anderen. Bei sogenannten Gottesmännern oder Frauen oder Reichsgottesarbeiter oder wie immer man das auch nennen will oder Pastore, die Kinder hatten und wo Kinder dann den Weg nicht mehr gingen und wurde alles immer vertuscht. Nach außen immer das, alles gut, alles wunderbar, oh, oberchristlich. Und unten war alles faul und hat gestunken. Und dann habe ich eines Tages gedacht, nee, das mach ich nicht. Natürlich habe ich mit meiner Frau unterhalten und dann habe ich gesagt, du weißt du was, ich mache das öffentlich. Und dann hatten wir Bibelstunde, Gebetstunde und dann habe ich den Gebetsgeschwistern, ihr aus unserer Gemeinde, ihr seid es, den hatte ich dann gesagt, so und so Leute, ist es bestellt um einige unserer Kinder. Wir brauchen Hilfe, helft ihr uns beten. Und Leute, das haben die gemacht. Da war es raus, ich war erleichtert. Du musst nicht heucheln, nicht vertuschen. Und die Leute haben mitgetragen, mitgebetet, mitgerungen. Und siehe da, eins nach dem anderen kam zurück. Und dann führten sie plötzlich ein eigenständiges christliches Leben. Heute verheiratet und sie haben Angst um ihre eigenen Kinder. Ja, keine Schadenfreude. Aber so ist das, ja? Ungeheuchelt. Hab doch den Mut. Du musst auch nicht zu viel sagen und in die unterste Schublade packen. Aber wenn du gute Freunde hast oder eine Gemeinde, der du vertraust, sag ihr doch das Problem. Dafür sind wir doch Geschwister. Einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Nicht heucheln. Gute Miene zum bösen Spiel. Dann vielleicht noch der Umgang mit Finanzen. Da kann man auch heucheln. Jesus sagt hier, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäern, Vers 14, ihr Heuchler, dass ihr die Häuser der Witwen fresst und zum Schein lange Gebete haltet. Also stellt euch das mal vor, wie passt denn das zusammen? Betrügen und gleichzeitig beten. Ich sagte, ich bin da schon drauf eingegangen, ja, dass ja eigentlich vom Gesetz her, man sollte sich ganz besonders um Witwen und Waisen kümmern, weil es gab ja kein soziales Programm damals, wo der Staat für einstand, ja, wie heute. Also war die Gemeinschaft verpflichtet zu helfen. Und was haben die Pharisäer, die Frommen und die Schriftgelehrten gemacht? Die haben die Situation ausgenutzt und haben die Witwen betrogen und die Häuser, deren Häuser an sich gerissen. Also Ananias und Sapphira in der Bibel, Apostelgeschichte Kapitel 5, die verheimlichten heuchlerisch oder unterschlugen heuchlerisch einen bestimmten Betrag an Geld. Es kam gar nicht gut an bei den Aposteln. Simon war ein Zauberer vorher gewesen, hatte sich dann bekehrt in Samarien und sich dann auch taufen lassen. Und dann, er war reich wegen seiner Künste. Und dann bot er den Aposteln Geld an, damit auch er die Gabe bekäme, für Menschen zu beten, damit die den Heiligen Geist empfangen. Nur damit er groß schön dasteht. Er kriegt da auch eine Abfuhr von den Aposteln. Jesus stieß ja die Tische der Wechsler und der Verkäufer im Tempel um. Weil denen ging es gar nicht so um die Opfer, um das Passafest, sondern hier Reibach, Geld machen. Petrus prophezeite für die Zukunft, und durch Habsucht werden sie euch ausbeuten mit erdichteten Worten. Aus Habsucht. Und Gemeindeleiter werden gewarnt, an verschiedenen Stellen nicht den Dienst zu tun, um des Gewinns willen. Und da bekam ich doch ein E-Mail oder einen Link zugeschickt von Focus Online über ein krasses Beispiel. Da gibt es doch eine Gemeinde, es gibt ja auch die Verkündiger des Wohlfühls-Evangelium und so. Ich habe das selber erlebt in Südamerika, Riesenstadion voll mit Tausenden von Menschen. Ja, und dann gingen aber die Eimer rum, du. Und dann wurde aber gesagt, da musst du rein. Wenn du da viel reintust, hast du morgen Mercedes vor der Tür und was weiß ich. Ja? Der Verprediger hatte das, ja, aber die anderen nicht. Und dann nach einer halben Stunde ging nochmal der Eimer rum, dann nochmal der Eimer rum. Also, grauenhaft. Und dann wird der Herr dich segnen. Und die Leute sind natürlich emotional aufgerieben dann und geben auch den letzten Heller. Ja? Wir brauchen ja auch Geld. Habt ihr ja gesehen, heute auch. Unsere Arbeit in Bolivien, ob es die ist oder in Osteuropa oder wo auch sonst, ja, in Afrika und so weiter und so fort. Natürlich, wir leben von Spenden, das ist so. Und vom Verlag, aber das ist der ganz, ganz geringe Teil. Aber das wollte ich jetzt nicht sagen. Was ich sagen wollte ist, ich bekomme also Focus Online zugeschickt und da heißt es, also da muss man sich mal vorstellen, jetzt halten Sie sich fest. Kirche verkauft Grundstücke im Himmel und bietet gleichzeitig auch noch Eintrittskarten an. Da ist tatsächlich eine Gemeinde, eine sogenannte spanisch-portugiesische Endzeitkirche, die Grundstücke im Himmel verkauft. Ein Quadratmeter kostet ungefähr 100 Euro. Darf großzügig, darf in jeder Währung bezahlt werden, die gültig ist. Und glauben Sie was? Viele haben schon zugeschlagen. Und die Kirchengemeinde wird steinreich. Also wer ein Grundstück im Himmel will, der muss nicht Buße tun, der muss nicht an Jesus glauben, Jesus annehmen, der kann zu mir kommen, mir 100 Euro geben, dann kriegst du schon mal einen Quadratmeter. Gut, ich möchte schließen, unangenehmes Kapitel, ich weiß, aber Gebetsleben auch. Gebetsleben ist vielleicht auch noch so ein letzter Punkt, den ich jetzt erwähnen möchte, in dem wir manchmal heucheln können. Tozer hat geschrieben, es war ein englischer Autor, der schrieb, das ungekünstelte kleine Kind, da sind wir wieder beim Kind, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, ist immer noch das Muster für uns. Das Gebet wird an Kraft und Realität zunehmen, wenn wir allen Schein verabscheuen und lernen, vor Gott und Menschen ganz ehrlich zu sein. Und ich sagte das schon einmal hier, ich lese immer mal wieder gerne die Psalmen durch, weil die Psalmen, die zeigen uns so die Seele der Menschen, die beteten. In den Psalmen, man schüttelt manchmal den Kopf, man staunt manchmal, also man ist aber auch sehr bewegt, wie die sogenannten Psalmisten, ob das Asaf gewesen ist, ob das die Söhne Koras waren, ob das natürlich allen voran David gewesen ist und andere Psalmisten, die waren so ehrlich. Wenn man die Psalmen liest, die waren so ehrlich. Die bekannten ihre Schwächen, ihre Zweifel, ihre Ängste, ihre Nöte, ihre Schmerzen, ihre Bestürzungen. Auch ihre Zweifel an Gott. Die sagen, Gott, wo bist du denn? Warum hilfst du denn nicht? Bist du überhaupt noch da? Steht in dem Psalm. Aber sie bekannten auch ihre Sünden und die Not, die sie hatten wegen ihrer Sünden. Aber sie bekannten auch ihre Hoffnung und sie bekannten ihren Glauben an Gott trotz allem und dass sie ihm vertrauen und dass er das letzte Wort sprechen würde. Also so auch, sagen wir mal, unbefangen, frei, ungeheuchelt beten die ihre Psalmen. Und Gott nimmt die und setzt sie in die Bibel, damit wir daraus lernen. Und Gott will uns sagen, hör mal, verstell dich doch nicht. Sei doch der du bist. Ich habe dich doch so verschaffen. Ich liebe dich doch so, wie du bist. Du musst doch keine andere sein wollen. Du musst dir kein, wie heißt das, Botox spritzen. Nehme ich sofort zurück. Nein, aber Sie wissen, was ich damit sagen will, ja, was ich meine. Steh zu dem, was du bist. Natürliche Heiligung, ja, Hingabe. Jeden Tag mehr. Aber nicht verstellt, ungeheuchelt. Und sage Gott deine Gefühle. Er weiß sie ja sowieso. Sag ihm, wenn du ihn nicht verstehst. Sag es ihm einfach. Herr, ich blick da nicht durch. Ich sag das auch manchmal. Ich sag die hier jetzt wieder auch, mit dem Teil der Bibel habe ich große Schwierigkeiten. Was meinst du da eigentlich? Wie ist das einzuordnen? Wie versteht sich das? Ich schließe noch mit zwei Bibelverse, die lese ich aber nur noch vor, ja, die das vielleicht zusammenfassend alles unterstreichen. Epheser Kapitel 4, Vers 23, da heißt es, lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Ungeheuchelt. Und der zweite Bibelvers von Petrus, 1. Petrus Kapitel 2, Vers 1. Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles Üble nachreden. Amen. Ja, liebevoller Vater, in dem Namen des Herrn Jesus Christus danken wir dir, dass uns die Bibel erklärt, du bist wahrhaftig. Und alle Menschen Lügner, sagt sogar dein Wort. Und du hast dich in deinem Sohn Jesus Christus vor uns gestellt. Du hast uns gezeigt, was Wahrheit ist, was Liebe ist, was ungeheuchelt sein bedeutet. Da muss ich auch noch viel lernen, Herr. Manchmal dann, ja, ist man doch irgendwie verstellt oder zeigt sich anders, als man wirklich ist. Hilf du, auch mit diesen Dingen fertig zu werden, in deiner großen Gnade. Uns dir zu bekennen, so wie wir sind, Herr, und so zu leben. Amen.
Sie hörten soeben eine Sendung vom Missionswerk Mitternachtsruf auf Radio Neue Hoffnung. Norbert Lied sprach zu Ihnen zum Thema Alles nur geheuchelt? Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgliche Hilfe wünschen, bitten wir Sie herzlich, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Sie finden uns im Internet unter www.mnr.ch. Ich wiederhole, www.mnr.ch. Anschließend an dieser Sendung haben wir noch wichtige Informationen für Sie bezüglich Verlagsinfos, Veranstaltung des Missionswerkes Mitternachtsruf, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten. Bleiben Sie also bitte dran.